Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Hi, ich bin Claudia.
Hey, und ich bin Erik und wir sind von der Band Launcher.
Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid, vor allem, weil ihr mir gerade erzählt habt, ihr seid gerade im Urlaub. Könnt ihr uns ZuhörerInnen kurz erklären, wo ihr steckt?
Ja, wir sind in Montenegro, genau, und haben hier eine kleine Hütte gemietet und morgen gehen wir dann in die Berge
wandern. Zum Halle. Wir haben ein Zelt dabei und schauen, wie es da aussieht mit der Bären. Ja.
Gibt es da Bären? Soll es da Bären geben? Oder?
Geben, aber ja, wir schauen mal.
Keinen Müll rumliegen lassen, habe ich mir sagen lassen.
Ja.
Okay, ihr seid nicht alleine in der Band. Vielleicht mögt ihr mal, ihr habt euren Namen schon gesagt, aber ihr könnt auch gleich noch sagen, was ihr tut, also singen, welches Instrument ihr spielt und auch die anderen Bandmitglieder noch vorstellen und überhaupt zum kleinen Einblick geben, so wie lange gibt es euch schon und wie ja, so für die HörerInnen, die von euch noch nichts gehört haben, so ein kurzes Intro.
Ja, super gern. Also wir haben uns in Köln gefunden und genau, haben dann zusammen angefangen da zu spielen. Also Erik und ich haben uns an der Musikhochschule kennengelernt. Wir sind auch ein Paar. Seitdem, also eigentlich auch schon vor es der Band Launcher gibt so und die anderen sind auch alles Kommilitonen und Freunde, alte Freunde von der Band, beziehungsweise Michi, der Bassist, ist tatsächlich Eriks Bruder.
Mhm. Also kein Freund.
Nee, genau, also es war sogar noch mehr als das. Also es ist eigentlich eine sehr familiäre Geschichte, Launcher. Okay. Und Max, der also vielleicht, was wir spielen, ist auch nochmal gut zu sagen. Also ich singe, genau, schreibe die meisten Songs und spiele Synthesizer. Genau, Erik spielt Gitarre, schreibt auch Songs und genau, macht auch mit mir viele der Arrangements zusammen. So, genau, Michi, Eriks Bruder, spielt Bass. Max spielt Gitarre. Und Max ist zum Beispiel auch ein ganz alter Freund von Michi, Eriks Bruder, und ich glaube auch so einer von Eriks ersten.
Ja, genau, ich hab ihn vor über 10 Jahren auch kennengelernt. Über meinen Bruder, der ein bisschen älter ist als ich. Und wir haben auch quasi früher eine Impro-Band gehabt.
Okay.
Ja. Genau, und haben quasi auch schon länger Musik zusammen gemacht, aber quasi ganz andere Mucke quasi, als wir jetzt machen.
Ja, genau, also viele von uns so kommen so ein bisschen aus dem Jazz, experimentellen Impro-Kontext so. Und genau, Philipp ist der Neueste, unser Schlagzeuger, der ist jetzt erst seit 1,5 Jahren dabei und den haben wir dann eben kennengelernt, als wir dann so, wir sind jetzt vor kurzem dann so von Köln nach Berlin so langsam umgesiedelt so und genau, also der hat uns da über diesen Prozess so ein bisschen so begleitet und auch dieses Debütalbum, über das wir jetzt auch reden, so genau, das war so das erste Ding, wo er dann quasi so mitgewirkt hat. So. Und ja, vielleicht auch kurz zur Band. Also Launcher ist, genau, wir würden sagen, so eine Indie-Punk-Band, so auch so stark beeinflusst dann irgendwie von so 90er Jahre Alternative und Grunge so. Das hat auch damit zu tun, dass ich auch in Seattle in den USA aufgewachsen bin so. Genau, und dann einfach da von der Musik auch sehr geprägt wurde so. Und genau, wir haben einfach in den letzten 4 Jahren, wir haben uns während Corona gegründet und danach einfach versucht, so viel wie möglich zu spielen so. Also so spielen und so Live-Konzerte, das ist so unsere Leidenschaft und unser Herzstück so. Und damit sind wir jetzt auch schon in Deutschland und in England auch relativ viel so rumgekommen. Genau, vielleicht so weit.
Ja, das ist ja schon ein guter Einstieg für alle, die noch nicht zu euch gehört haben und auch so ein bisschen das Ganze musikalisch einzuordnen. Du hast schon gesagt, das ist jetzt eure Debüt-EP, LP. Ihr habt 2 EPs vorher gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Songs sind da drauf gewesen. Jeweils 4 oder so. Da,
ja.
War das so der Warm-up? Manchmal ist es ja so, man macht erst mal 2 EPs und wenn auf der Debütgeschichte landen dann noch 1, 2 Songs davon, weil die noch nicht so richtig rausgekommen sind. Oder ist ja in dem Fall nicht so, glaube ich, von den EPs sei jetzt, ist alles Frischzeug, was drauf ist, sozusagen.
Ist alles Frischzeug. Ich glaube, früher wollten wir einfach auch so Songs raushauen. So, ich finde es auch einfach cool, einfach so einen Song zu schreiben, der dann so für sich steht und den dann irgendwie rauszubringen. Ich glaube, es gibt ja viele Leute, die auch gerne so eine LP machen, weil sie das dann cool finden, dann über so einen längeren Zeitraum dann irgendeine Geschichte erzählen zu können. Und ich muss sagen, das war bei uns am Anfang gar nicht so, sondern ich dachte einfach immer so, ich finde es einfach cool, einen guten, kurzen und bündigen Song zu schreiben, so. Und es hat mir dann tatsächlich auch so ein bisschen Angst gemacht, so ein ganzes Album zu schreiben. Aber so jetzt, wo wir so durch sind, finde ich es eigentlich auch cool, weil man das Gefühl hat, so man kann dann auch natürlich so, je nachdem, wie sich die Songs halt so ergänzen, kann man dann auch einfach so dem Hörer dann auch viel mehr vermitteln. Und man kann soundmäßig dann auch schon mehr so eine eigene Welt aufbauen. Das ist auch schon eine Sache, die ich so an der LP cool finde. So. Und wir haben auch darüber nachgedacht, noch alte Songs dann wieder zu benutzen, aber irgendwie hat sich das dann einfach, war da jetzt kein Song, wo man gedacht hat, das können wir jetzt künstlerisch so richtig rechtfertigen oder so, sondern irgendwie hat sich es dann einfach besser angefühlt, so was komplett Neues zu machen, so. Genau.
Du hast gerade schon von dieser alten Welt, die diese so eine EP eigenständig ausmacht, erzählt, als Unterschied zu der EP. Und du hast auch schon gesagt, es passte kein Song so richtig rein. Wie würdest du sagen, ist das musikalisch so viel anders als auf der EP? Oder habt ihr euch mit anderen Themen auseinandergesetzt? Was war jetzt so ausschlaggebend, dass du gesagt hast, du hast es so genannt, so, das passte da irgendwie nicht so ganz rein. Woran lag's?
Ich glaube, wir haben uns zum Beispiel viel mehr mit der Produktion auseinandergesetzt so und wollten da einfach so schauen, was da so möglich ist, also was man da irgendwie auch so Neues machen kann, was dann irgendwie spannend zum Hören ist. Also so die ersten 2 EPs, da würde ich sagen, war es auch schon so, sind wir einfach ins Studio gegangen und haben dann versucht, irgendwie so unser Live-Spiel so zu fünft einfach so einzufangen so. Und das finde ich nach wie vor auch cool. Aber so da, genau, bei dem Album haben wir einfach versucht, dann auch einfach, genau, mit der Produktion mehr zu experimentieren. Also es gibt so ein paar Bands, wie zum Beispiel so Feeble Little Horse, so, das sind so Bands, die wir als Band alle sehr feiern, so, und oder so Broadcast, wo wir das Gefühl hatten, so, die können auch mit Synthesizern dann zum Beispiel auch so, ja, sowas sehr so punkiges, edgiges irgendwie machen. So dieser so Glitch-Sound hat uns dann einfach irgendwie so interessiert. Oder wie das auch ist, dann so Punk-Musik oder so Indie-Songs dann einfach mit mehr so Synthi so zu versetzen, so dass dann irgendwie so diese Grenzen zwischen Synthi und Gitarre sind auch so ein bisschen verschwimmen. Genau, weil für uns das irgendwie auch sowas Neues ist, was wir noch nicht so oft gehört haben. Und dann dachten wir so, das wäre einfach mal cool auszuprobieren. Und das, genau, findet sich dann in so ein paar Songs wie zum Beispiel War Machine, den letzten Song, den wir veröffentlicht haben, oder Waste Your Potential, der Song, den wir davor rausgebracht haben. Da zum Beispiel zeigt sich das dann auch voll.
Ja, wir werden ja gleich noch ein bisschen über einzelne Songs sprechen. Ich möchte nochmal auf den Unterschied zurückkommen, den du so ein bisschen angeführt hast. Also ihr habt nicht nur aufgenommen, sondern ihr habt euch auch einfach ein bisschen Gedanken gemacht und habt das auch noch richtig produziert und habt tatsächlich jetzt auch jemanden nicht ganz so Unnamenhaftes dazu bekommen. Also Olaf Opal hat für euch oder mit euch produziert. Wie seid ihr da rangekommen? Oder ist er jetzt ist ja bestimmt auch gar nicht so einfach zu kriegen, oder? Gab es da Connections vorher?
Nee, eigentlich. Also wir kennen Olaf dann eigentlich schon so seit unserer allerersten EP und das war so eine, es war ein ganz bisschen random, kann man sagen. Also wir haben eigentlich, als wir unsere erste EP aufgenommen haben, haben wir quasi überlegt, okay, wer kann das mixen, wen gibt es überhaupt so, der Sachen mixt in Deutschland oder so, die wir cool finden. Und dann sind wir auch quasi über so, ja, eigentlich über so was, The No Twist und sowas auf Olaf gekommen. Und man so, ah, cool, es gibt diesen...
So International Music.
International Music, genau, die wir auch so aus der NRW-Szene kennen und auch cool finden. Und dann haben wir ihn einfach angeschrieben. Also wir kannten ihn gar nicht und er kannte uns auch nicht. Und wir haben halt nur gemeint, so, ja, ey, das wäre doch cool, vielleicht kannst du diese EP mixen. Und dann hat er irgendwie Bock drauf, das zu machen.
Also ich glaube, so seine Managerin hat ihm das dann geschickt und meinte irgendwie so, schau mal, das ist total komisch, das könnte dir doch gefallen. Genau, und ja, dann hat er halt diese erste EP gemixt und das hat uns, also das hat auch voll Klick gemacht, so. Also Olaf ist halt auch dann neben der Tatsache, dass er halt echt ein cooler Mischer ist oder eine sehr so coole künstlerische Vision hat, auch einfach voll der coole Mensch. Also es macht einfach sehr viel Spaß, dann auch mit ihm so im Studio zu sein und so über diese Songs zu reden oder so. Hat einfach so voll den Flair. Und genau, dann haben wir diese erste EP von ihm mischen lassen und dann die zweite EP war ja auch im Studio dabei. Da haben wir dann aber tatsächlich die Songs dann von Chris Cody, so einem amerikanischen Produzenten, mischen lassen, weil sich da einfach dann spontane Möglichkeit ergeben hatte und wir das einfach ausprobieren wollten, was genau Olaf auch cool fand so. Aber genau, bei dem Album haben wir gedacht, das ist jetzt auch einfach cool, wirklich von Anfang bis Ende mit einer Person dann zusammenzuarbeiten und so richtig dann so rein, so involvieren zu können, damit man halt auch wirklich dann auch so diese Außenperspektive hat, so, weil, also Olaf, das ist einfach eine Sache, die Olaf wirklich gut kann. Er kann sich super gut in so Songs reindenken, so, und in die Ästhetik, so, und kann es dann einfach auch nochmal so voll durch die Art und Weise, wie er mischt, so pushen, so in so eine, das ist nochmal viel mehr so ein Flair und so eine Edge bekommt, so.
Ja, ich glaube auch, dass es cool ist bei, oder generell, also, wenn man mit Produzenten zusammenarbeitet, oder jetzt vor allem auch mit Olaf, ist, dass er so sehr gutes Ohr für das Wesentliche hat. Also man neigt quasi ja manchmal selber als Künstler oder Künstlerin dazu, dass man sich manchmal im Prozess ein bisschen verlieren kann, auch was so Soundideen angeht und viele Add-ons und genau. Und Olaf ist schon jemand, der sehr viel Wert drauf legt, so was sind so die wichtigsten Sachen und die sollen erstmal geil klingen und wie ist so die Spielenergie, was ist überhaupt so der, ja, so ein bisschen der Vibe, der auch im Raum oder den man so auffängt oder so, dass das erstmal stimmt und dass man jemanden hat quasi, der einem immer wieder so darauf hinweist und sagt so, yo, konzentriert euch mal auf das, was ihr eigentlich am besten könnt. Nämlich einfach so erstmal zu spielen einfach und dann da quasi genau alle Sounds gut hinzudrehen, das war schon cool, auch einfach, ja, auch einfach super viel gelernt dadurch, würde ich sagen.
Ja, das ist, glaube ich, echt gut für uns so, auch weil wir uns schon manchmal sehr im Detail verlieren können, auf jeden Fall so.
Ja, kommen wir doch mal zu dem guten Stück. Euer Debütalbum heißt You Want It, You Got It. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Und zweitens, gibt es, weil du vorhin schon erzählt hattest, Leute, es ist so ein Album, gibt ja auch ein bisschen was her, um das alles ein bisschen einzupacken. Gibt es einen großen Kontext, unter dem das Ganze steht?
Ja, ich glaube, der Name ist schon auch so ein bisschen so ein Spiel darauf, dass dann halt so es bei uns hieß, so, jo, okay, es wird Zeit für das Debütalbum, so, und dann war es auch so ein bisschen so, okay, ihr wolltet es, hier kriegt ihr es so. Es ist aber auch, also ein Thema, was sich so durch das Album auch zieht, ist schon auch manchmal ja die Leistungsgesellschaft, die auch in der Musikindustrie ist, also dass man einfach das Gefühl hat, es wird einfach immer mehr und mehr gefordert so und es ist dann manchmal die Frage, wie man das überhaupt auch umsetzen soll, weil man verdient einfach nicht besonders viel als Musikerin oder beziehungsweise die meisten, die man kennt, so haben ja dann auch noch andere Jobs, um das sich irgendwie finanzieren zu können und genau, aber trotzdem wird einem immer das Gefühl gegeben von, wenn man nicht erfolgreich ist, von, ja, okay, ihr habt's einfach noch nicht, ihr probiert's einfach noch nicht hart genug oder ihr wollt's nicht genug und so. Und so, das ist zum Beispiel so in dem Song The Next Big Thing so ein bisschen das Thema, so. Woher das auch, also dieses You Want It, You Got It auch kommt. Also da gibt's dann irgendwann so eine Stelle, da singen wir dann so Gonna Be The Next Big Thing, Just Wait and See. Und dann gibt's so einen Chor, der singt dann so You want it, you got it. Genau, und oder beziehungsweise auch dieses Ding, das einem manchmal erzählt wird von, ja, ihr seid echt super, ihr seid steht irgendwie kurz davor und dann hat man einfach so jahrelang dieses Gefühl von, ja, man steht doch kurz vor irgendeinem Durchbruch, aber man fragt sich so ein bisschen, okay, wo bleibt dann dieses, oder auch das Gefühl von diesem Durchbruch so wirklich. Genau.
Ja, kann ich gut verstehen, auch gerade so, wenn man ja irgendwie das weitermachen möchte und ja trotzdem irgendwie ein bisschen, vielleicht doch irgendwann ein bisschen Geld mit seiner Musik verdienen muss auch. Und dann kriegt man allen Seiten her erzählt, so, ja, ihr seid ganz gut, ihr seid kurz davor, aber irgendwie wartet man darauf, dass dann doch irgendwas passiert. Und was ist kurz davor? Und dann ist man eigentlich schon mittendrin oder so. Das ist ja immer relativ schwierig nachzuvollziehen. Und ich glaube, um mal bei dem Song zu bleiben, The Next Big Thing, um da auch musikalisch nochmal, du hast ja inhaltlich schon so ein bisschen drauf eingegangen, musikalisch noch ein bisschen drauf einzugehen. Ich finde, dass der für einen Punk-Song mit Ecken und Kanten eher tanzbar ist und ja, geht so ein bisschen an die etwas krachigeren Stücke in Richtung Blur oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle immer ein bisschen tanzbar. Das war jetzt der zweite Song, den ihr, glaube ich, vorher rausgebracht habt. Habt ihr dann auch bewusst schon ein bisschen unterschiedlich die Songs gedroppt mit den Inhalten, also mit den musikalischen, dass sie sich schon ein bisschen unterscheiden? Oder ja, war das Zufall, in welcher Reihenfolge die Songs dann auch gekommen sind?
Nö, wir haben auf jeden Fall schon darüber nachgedacht, wie wir das quasi, also welche Styles wir sozusagen wann, wie veröffentlichen wir jetzt bei den vier Singles quasi. Und der Groove-Aspekt quasi, das war auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein Ding, was im Laufe des Albums so auch so ein bisschen entstanden ist bei so ein, zwei, drei Songs und auch so ein paar Ideen, die jetzt vielleicht gar nicht auf dem Album drauf dann kommen. Wo man das Gefühl hat, so, nee, irgendwie ist es so eine Farbe, auf die wir irgendwie auch ein bisschen Bock haben und das einfach mal ausprobieren wollen. Und es macht irgendwie auch einfach Spaß in der, also beim Spielen und auch in der Produktion macht Bock. Deswegen war das auf jeden Fall auch so ein Ding, was man irgendwie ausprobiert hat.
Ja, ich glaube, also so The Next Big Thing ist auch so ein Song. Ich finde es manchmal auch ganz interessant, wie man auch so vielleicht dann irgendwie so eine Punk-Attitüde, also okay, Punk-Attitüde ist vielleicht für diesen Song nicht das richtige Wort, aber so, ich glaube, es ging bei dem Song eher auch darum, so ein bisschen was Befremdliches zu machen und dass manchmal dann auch eben diese so, also wir haben es auch so ein bisschen so White Boy Funk genannt, weil das auch so dann so an so Bands wie Cake erinnern soll, so die ja auch,
Ja.
genau, also Cake war für, ich liebe Cake persönlich, da gehen die Meinungen in der Band auch sehr auseinander, aber
Ja.
ich mag das halt auch total gerne, dass sie manchmal bewusst mit sowas sehr Kitschigen irgendwie spielen, so. Und das fand ich, wollte ich irgendwie auch mit so einem Song, ich wollte so ein bisschen so den Tommy Bahama mit so einem Song channeln und das war so ein bisschen der Versuch mit The Next Big Thing oder genau, Beck ist bei uns in der Band auch so ein großer Einfluss und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die er gerne macht, dass man ein bisschen so diesen, ja, Sommer, Sonne, aber es ist alles so sehr befremdlichen Vibe so channelt, so genau und das. Ja, also ich glaube, dass wir das als zweite Single gedroppt haben. Ja, das soll schon einfach ein Kontrast, glaube ich, zu Fancy Car Girlfriend and the Big House sein. So, genau. Aber also es führt so diese Thematik von dem Song, glaube ich, dann schon auch so ein bisschen weiter. Ja.
Ja, können wir gleich drauf zurückkommen. Fancy Car, Girlfriend in the Big House. Also, was man früher aus der Werbung immer kannte, mein Auto, mein Haus, mein Schlag mich tot. Gab es immer irgendwann eine Werbung, der irgendwas da immer so hingelegt hat. Geht natürlich, greift auch in so ein Thema auf, ein Gesellschaftsthema einfach auch. Also dieses auch so ein Macho-Gehabe, so was habe ich alles, was kann ich alles? Und da gibt es dann auch ein sehr lustiges, nettes DIY-Video. Müssen sich die HörerInnen auf YouTube mal unbedingt angucken. Das ist auch schon ja, sehr amüsant. Also ihr geht da auch sehr mit einem zwinkernden Auge an die ganze Geschichte ran, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, so Humor und sich nicht zu ernst nehmen und auch irgendwie, also ich finde es auch schön, wenn man sich als, wenn man nicht so zwanghaft als Band probiert, sich so als cool darzustellen. So, ich meine, ich kann auch verstehen, dass es auch cool sein kann, irgendwie so dieses Rockstar-Image irgendwie so zu verkörpern oder so. Aber wir haben uns halt immer so gedacht, das sind wir halt einfach nicht. Also wir sind schon auch einfach so ein Haufen Nerds, die halt sehr leidenschaftlich Musik machen. Aber genau, also wir sind jetzt keine, also oder wir fühlen uns zumindest jetzt nicht so als krasse Rockstars und genau. Und wir lieben halt auch diese DIY-Ästhetik so auch, ich glaube, weil wir dann halt auch einfach viel selber machen können und wir dann auch schon immer viele so kreative Ideen haben, wie man dann Musikvideos oder Fotoshootings oder so gestaltet und so.
Der nächste Song, der rausgekommen war und der auch natürlich, wo man auch logischerweise, finde ich, wieder das zwinkernde Auge am Titel schon merkt, ist Waste Your Potential, also verschwende dein Potenzial. Allein die Aufforderung wäre ja schon, ja, sollte man nicht ganz so ernst nehmen, oder? Also, der hat eine schön treibende Basslinie drin. Also der kruft so richtig schön vor sich hin und knarzt und kracht aber trotzdem immer noch an allen Ecken und Enden. Was ist davon, wie viel ist davon so aufgenommen und wie viel ist davon nachproduziert?
Da ist relativ viel nachproduziert tatsächlich.
Ja, dachte also, ich mir.
Diese Basslinie ist einfach so... Ja, ist, genau, haben wir einfach so produziert und dann einfach, wir probieren das auch dann live so ein bisschen nachzustellen, aber das ist einfach, genau, das ist so ein Song, der funktioniert dann einfach in der Produktion dann einfach sehr anders, als wie wir ihn live spielen, würde ich sagen.
Ich glaube auch in dem Bass hat das auch quasi, wir haben halt, es gibt halt so ein Synth-Doubling quasi über der Basslinie für die Nordinfo quasi. Es gibt halt einfach quasi einen normalen Bass quasi und dann gibt es halt quasi eine. Genau, also es ist gar nicht die Basslinie, es ist nicht einprogrammiert oder sowas, es ist schon quasi eigentlich ein richtiger Bass und dann einfach quasi eine Synthline sozusagen, die das Grizzeln sozusagen macht, die das quasi dem so followt und das macht eigentlich so ein bisschen diesen Bass-Sound aus von dem Song.
Ja, genau, da haben wir uns auch sehr stark von der Band Shelf Lives inspirieren lassen, die das auch machen, also oder ich, die auch diesen so, ja fast so dieses Elektro-Clashige irgendwie so cool so auffangen, das wollten wir dann auch einfach so ein bisschen ausprobieren und nachbauen. Genau.
Ich habe eben gerade schon das DIY versucht anzuteasern, nämlich das DIY-Video geschehen von euch. Und auch zu diesem Song gibt es so ein sehr fast schon nerdiges DIY-Video. Also ich finde das sehr verspielt und sehr, sehr viel mit sehr viel Witz und sehr viel Liebe irgendwie dargestellt. Und da tretet ihr als Vampire auf. Und ich habe jetzt den Song nicht so oft gehört und mich auch mit dem Text nicht auseinandergesetzt. Ist im Song irgendwas mit Vampiren oder wie seid ihr auf dieses Video gekommen?
Also in dem Song geht es eher darum, wenn man so ums Älterwerden und dass man dann auch manchmal halt so ein bisschen so eine Frustration entwickelt, so von wegen so, ach Mann, ich bin jetzt so, ich gehe jetzt auf die 30 zu und...
Oh, war ja böse.
Ganz furchtbar.
Was soll ich da sagen?
Ja, also von eigentlich einem Fuß im Grab so. Nee, aber das Ding ist so, ich glaube, das ist so ein Gefühl, was auch viele MusikerInnen nachvollziehen können, so dass man dann denkt, so Mann, ich bin jetzt schon so alt und ich schlafe dann teilweise immer noch bei Freunden dann irgendwie auf der Couch, so langsam reicht's jetzt auch so. So, oder genau, also es ist dann manchmal einfach nicht so das komfortabelste Leben und man denkt sich so ein bisschen so, ich bin jetzt auch schon vielleicht ein bisschen, fühle mich ein bisschen zu alt dafür so. Und ja, so und deswegen auch so dieser Joke von so, ja, verschwende, ja genau, schmeißt einfach euer Potenzial so zum Fenster raus so. Und das Video, da haben wir uns einfach so, also es kam dann einfach aus einer sehr dummen Idee heraus, von wegen so,
das ja, sind die Besten.
Ja, genau. Also es sind oft so sehr so stupide Ideen, die dann sich so ein bisschen so entwickeln, dass wir dachten so, ja, es ist einfach witzig, wenn Leute so in so Vampir, so Billo-Vampir-Kostüm einfach so alltägliche Sachen so machen, so wie so ein Traktor reparieren ist, glaube ich, so eine Sache, die dann so passiert, so oder Heuschaufeln so.
Ja, Leben auf dem Bauernhof, ja.
Genau, ja. Genau. Und ja, dass wir dann auch so dachten, ja, es können ja dann auch einfach so brave Vampire sein, die dann halt so ihr so ödes Bauernhofleben leben, aber eigentlich davon träumen irgendwie, ja, so von der Nacht und dem Vampirleben träumen so. Und das haben wir dann einfach so versucht, so ein bisschen mit unseren begrenzten Mitteln darzustellen, so, genau. So, und da, also da ist dann, glaube ich, so ein bisschen diese Verbindung von diesem Thema von, okay, man ist so alt und man hätte sich das vielleicht dann so ein bisschen, man hätte sich sein Leben so ein bisschen anders vorgestellt, so, aber genau, lebt das dann halt manchmal noch so so aus, so. Also so ist es ja als Musikerin dann auch manchmal, dass man so seinen normalen Job hat quasi so, und dann ist es dieses so auf die Bühne gehen ist dann halt, wo man das dann so, ja, das auslebt, was man irgendwie ausleben will oder so auch. Genau.
Kommen wir zum letzten Vorab-Song. War Machine, hast du auch vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ihr schreibt da in eurer Instagram-Caption, als er rausgekommen ist, der Song handelt vom Älterwerden und dabei zusehen, wie die liebsten Menschen mit einem altern. Ist das für euch positiv oder ist das für euch negativ? Ist es das Alter so okay? Oder weil du vorhin schon mal ein bisschen mit der Panik vom Alter und man wird ist ja schon hat noch nicht erreicht. Ist das eher dann so, die anderen sind ja auch noch nicht weiter, oder ist es einfach schön, miteinander alt zu werden, ist ja in dem Alter auch noch falsch gesagt, aber weiterzugehen?
Ja, ich würde sagen, es ist ambivalent so. Also in dem Song rede ich auch, glaube ich, also in der ersten Zeile rede ich zum, oder in der ersten Strophe rede ich auch so ein bisschen darüber, so, dass es einerseits manchmal schade ist, dass man vielleicht Sachen nicht mehr mit der gleichen Intensität erlebt, wie wenn man halt jung ist. Aber dass es auch schön ist, dass sich das dann auch so ein bisschen ausgleicht. Also, dass man auch nicht mehr so diese krassen, hohen Höhenflüge hat und dann diese super tiefen Tiefs so. Und genau, also der Song, der handelt von meinem Vater. Und also mein Papa, der hat auch einfach so ein sehr intensives Leben geführt, würde ich sagen. Also der ist mit 16 von zu Hause weg aus Florida, war dann im Vietnamkrieg dann in Japan und Korea stationiert so und hat in Hawaii halt eine Zeit lang studiert, um dann das alles über den Haufen zu schmeißen und dann Fischer in Alaska zu werden.
Oha, ja, eine Story für sich sozusagen.
Ja, genau, also so ein relativ, also mein Papa ist schon so ein relativ so krasser Mensch und natürlich war er dann für mich auch immer so eine krasse Figur beim, also so als ich so aufgewachsen bin so. Er ist aber auch ein gutes Stück älter als meine Mutter so und das war, genau, und also ist jetzt halt auch schon ein bisschen älter so und das ist halt einerseits so, es ist, ja, also es ist dann manchmal so ein bisschen krass zu sehen, dass dann halt auch eine Person, die einem so nahe steht, dann auch so fragiler wird. So vor allem, wenn die im eigenen Kopf dann auch immer sowas sehr so toughes, unabhängiges irgendwie gehabt hat. So, und das ist auch so die Sache, wovon der Song so handelt. Und dann aber auch dieser Spiegel, der das dann irgendwie auf einen selber wirft. Man fragt sich so dann auch selber so, okay, was habe ich dann von meinem Vater dann irgendwie geerbt, so. Also diese Zeile so oder dieser Refrain, so You're a War Machine, das ist dann so einerseits dann auch an meinen Vater gerichtet, aber dann auch so ein bisschen an mich selber. So. Und ich glaube, es ist genau, es ist einfach so dieser Prozess, den man dann so gemeinsam so ein Stück weit so durchläuft. Also weil wenn man auch ein Kind ist und älter wird, dann gehört ja auch schon diese Desillusionierung der eigenen Eltern so ein bisschen dazu, dass man dann auch merkt, so okay, vielleicht.
Dass sich Pubertät und erwachsen werden, ja, genau.
Genau, so, ja, ja, so dass man sagt, okay, die eigenen Eltern sind auch nicht in allem unanfechtbar und haben auch schon vielleicht Fehler gemacht oder haben dann auch Schwächen und man kann dann vielleicht manche Sachen besser, manche Sachen aber auch nicht. So, genau, das ist so ein bisschen, wovon ja War Machine handelt.
Wenn sich dieses Zitat, also diese Referenzzeile, You are a War Machine, eben nicht nur um deinen Vater dreht, wo du schon erzählt hast, dass der Vietnam-Veteran ist, sondern auch, wie du sagst, nach innen gerichtet an dich selber, ist das auch ein Auseinandersetzen damit, wie viel nehmen wir von unseren Eltern mit eigentlich, obwohl wir es gar nicht mitnehmen wollen oder vielleicht wollen wir es auch mitnehmen. Also
ja, auf jeden Fall.
Kann man sich darüber streiten, was ist jetzt genetisch und was ist soziale Erziehung oder wie auch immer, das ist ja vollkommen egal, aber dass dann doch viel mehr Eltern manchmal in einem drinsteckt, was man manchmal auch erst eine ganze Ecke später merkt, wenn man in Anführungsstrichen erwachsen geworden ist.
Ja, das ist auf jeden Fall so das Ding und ich glaube, also ich habe auch immer, es war auch schon immer klar, dass ich meinem Vater zum Beispiel viel ähnlicher bin als meiner Mutter und dann fragt man sich ja auch selber, was bedeutet das eigentlich so, also genau, wo stimmt das vielleicht und wo stimmt es dann tatsächlich nicht, obwohl man gedacht hat, dass das vielleicht stimmt, so, Das merkt man ja auch manchmal erst, wenn man dann auch von zu Hause weg ist und dann sein eigenes Leben so ein bisschen bestritten hat, so, und vielleicht aus diesen Rollenbildern, die sich dann in dem eigenen so Familienkosmos so bilden, so, ja, wenn man da so rausbricht, so.
Kommen wir zu dem Part, wo wir im Vorgespräch drüber gesprochen haben, nämlich, dass ich jeden von euch jetzt gleich jetzt bitten würde, einen Song den HörerInnen vorzustellen, der euch besonders am Herzen liegt, der jetzt eben noch, über den wir noch nicht gesprochen haben, das heißt, der auch noch nicht vorher rausgekommen ist. Vielleicht ein paar Hintergrundinformationen, warum der euch am Herzen liegt, ob es der Text jetzt ist oder ob es bestimmte musikalische Geschichten sind, welche Beziehung ihr zu dem Song habt. Da, dass jeder von euch jetzt mal irgendwie über einen Song was erzählt.
Please Leave the Light On ist so ein Song, der so relativ spät erst so auf das Album gekommen ist, so. Weil ich ihn auch erst super spät so fertig geschrieben habe. Und also der Prozess, wie der aufgenommen wurde und so, ist auch sehr anders als alle, also als die anderen Songs, wo da sehr viel so Zeit dann in die Produktion reingesteckt wurde. Also der Song ist eigentlich fast nur ich, wie ich Gitarre spiele und singe. Und wir haben auch wirklich dann probiert, nicht so viele Takes zu machen, sondern eher so einfach diesen Moment einzufangen. Der da entsteht, so, ich bin jetzt auch keine besonders gute Gitarrenspielerin, so, genau, aber das, wir dachten so ein bisschen, dieser Dilettantismus ist auch eine Sache, der so irgendwie den Charme oder die Zerbrechlichkeit dieses Songs ausmacht. Und in dem Song geht's darum, geht es um mich als Kind. Ich war so ein sehr ängstliches Kind und genau, wollte halt immer mit dem Licht anschlafen. Und er handelt aber auch, genau, über, also handelt von meiner Beziehung mit meiner Mutter. Und genau, ich glaube auch dieser Prozess von zu Hause wegziehen, so, und dass man dann als Kind selber da manchmal auch nicht merkt, wie hart das für die eigenen Eltern ist, sondern man denkt sich dann eher so, okay, warum sind die jetzt so oft sauer auf mich oder so, oder warum streiten wir uns dann irgendwie so oft so? Also es gibt zum Beispiel so eine Szene in dem Film Lady Bird, der für mich voll irgendwie so was klar gemacht hat. So, da gibt's irgendwie, also da gibt's so eine Szene. Lady Bird ist so von so einem, handelt von so einer, so Mädchen, die zur Highschool geht und dann auf so eine Kunsthochschule gehen will, so, und ihre Mutter will das halt gar nicht. Und dieses Mädchen ist auch so ein bisschen so bockig und verwöhnt, so. Und dann wird sie so auf dem Weg zum Flughafen, also so geht sie so, wird sie von ihrer Mutter zum Flughafen gefahren. So, und so streitet sich dann im Auto voll mit ihrer Mutter, so, und also, genau, und ihre Mutter, so, setzt sie dann ab, so, ist so klar, so, okay, sie geht jetzt zur Uni, und dann bricht ihre Mutter halt so auf dem Weg zurück dann halt so in Tränen aus, und da habe ich dann auch so gedacht, okay, wow, wahrscheinlich war das halt für meine Mutter dann auch nicht so super einfach, so, aber als Kind, genau, sieht man dann halt auch oft einfach nur das, ja, so, sieht man die Sachen dann halt eher nur so aus seiner eigenen Perspektive, so. Genau, und ich finde, der schlägt halt so mit War Machine oder so irgendwie einen ganz, ganz guten Bogen. So, und fängt, also ich finde, diese Emotionalität wird irgendwie ganz, ganz gut aufgefangen, so. Also das ist auch so ein Song, den, wenn ich den selber höre, dann nimmt mich das auch immer so ein Stück weit, ja, nimmt mich das dann auch schon sehr mit, so. Genau.
Ist nicht nur relativ spät geschrieben, wie du gesagt hast, ist auch der Abschlusssong, glaube ich, vom Album, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Ist der letzte Song, und damit klingt das Ganze dann aus. Ja.
Stimmt, ja.
Ja, ja, hast du jetzt auch einen Song dir überlegt?
Ja, ich habe, also es gibt mehrere Songs natürlich, aber um ein paar andere neue zu erwähnen, quasi, ich finde, Come and Get It ist auf jeden Fall ein Song, den ich sehr mag auf dem Album. Ich musste kurz überlegen, wie der richtige Titel ist, weil Titel ändern sich im Laufe des Arbeitsprozesses quasi. Und auf Setlists bleibt meistens der alte Titel quasi die meisten stehen. ja, Come and Get It finde ich einen sehr coolen Song. So inhaltlich finde ich es einfach eine ganz gute Sache auch quasi, weil Es geht eigentlich quasi darum, dass man ja als männliche Person hat man quasi oft, oder es gibt viele männliche Personen, die das Gefühl haben, so, ich bin super selbstbewusst und habe das Gefühl, so, ich bin total krass und alles, was ich mache, ist total super und ich tue das einfach so in die Welt und gehe einfach mit so einem Selbstbewusstsein in die Welt rein. Genau, was einfach so ein bisschen, was ich einfach so ausstrahle oder einfach quasi so denke, dass ich es ausstrahle. Und ich glaube, das ist im Kontrast quasi manchmal auch schwierig, glaube ich, für weibliche Personen, keine Ahnung, damit umzugehen und auch einfach ein bisschen das Gefühl, man denkt sich auch ein bisschen so, wieso hast du dieses Selbstbewusstsein? Also woher kommt das sozusagen? Und viele Sachen, die du machst, sind auch gar nicht so besonders krass oder so. Aber irgendwie ist es manchmal so ein Ding einfach von so einer männlichen Sozialisierung aus, dass das irgendwie bei vielen Männern so ist oder so. Oder zumindestens tragen sie das nach außen quasi. Und das finde ich irgendwie, also ich finde das Thema einfach irgendwie wichtig und auch, genau, einfach spannend und finde es irgendwie gut, dass man quasi einen Song hat, die Inspiration von den Song war eigentlich die Band Research Reactor Corp. Und die haben quasi auch diesen, so ein, also eine Punkband, die so einen ziemlichen Agro-Vibe eigentlich haben. Und sie haben quasi auch so ein bisschen so ein Ding, dass sie so sehr trashige Synthies quasi eigentlich einbauen die ganze Zeit. Ich mag quasi diese trashige Ästhetik, die diese Band hat, eigentlich einfach sehr gerne. Und ich habe dann so ein bisschen gedacht, so, okay, cool, ich hätte eigentlich Bock, quasi einfach einen Punk-Song zu schreiben und quasi diese Sache eigentlich einzubauen. Also Punk-Song plus trashige Synthies. Und dann habe ich quasi so ein bisschen damit angefangen und genau, habe mich dann von vielen Bands, auch mit denen wir zusammen gespielt haben, so inspirieren lassen, zum Beispiel auch Wine Lips, die auch einfach, genau, finde ich auch eine super Band, also Empfehlung an dieser Stelle auch. Und irgendwie, genau, bin ich dann eigentlich tatsächlich nach unserem ersten Konzert mit Wine Lips zusammen, das war im Buhmann und Sohn in Köln, auf einer Geburtstagsparty von Ben. Und genau, das ist der Veranstalter, der im Buhmann. Genau, und danach habe ich quasi die Inspiration für den Song gehabt und dachte so, yo, klingt gut, macht Spaß, habe es den anderen gezeigt und ging ziemlich schnell eigentlich. War ein Song, der sich relativ schnell fertig schreiben lassen hat, deswegen mag ich den Song ganz gerne. Ich finde, das hat einfach irgendwie, es war eine sehr flowige Angelegenheit, auch im Schreibprozess von Anfang bis Ende.
Also gar nicht so viel hin und her.
Nee, war genau, ziemlich direkte Nummer quasi. Was ich irgendwie, weil wir viel kopfig und auch sind, auch viele Steine fünfmal umdrehen, auch ganz angenehme Erleichterung quasi im Prozess war.
Ja, wie geht's jetzt bei euch weiter, wenn das Album dann draußen ist? Wie sieht's mit Konzerten aus? Gibt's so eine kleine Release-Geschichte? Gibt vielleicht eine Release-Party zum Album oder steht denn im Herbst noch ein bisschen was an Konzerten an? Was passiert?
Ja, wir gehen im September in England auf Tour.
In England? Welche Locations oder in welchen Orten spielt ihr?
Wir spielen zuerst im Norden, in Hull und Darlington. Das ist interessant, war ich auch noch nie. Und dann spielen wir in Southampton, London, Bristol und Brighton. Ja, das sind jetzt auch die meisten Konzerte, die wir jetzt so hintereinander da spielen werden. Also wir haben jetzt ein paar Mal in London im Windmill gespielt, so. Und genau, letzten September haben wir dann auch 3 Konzerte in England gespielt. Und das hat jetzt einfach super viel Spaß gemacht. Deswegen versuchen wir da einfach immer mehr so auszubauen. Und im Oktober spielen wir dann eine Deutschlandtour von, ich weiß gar nicht, ich glaube so 7, 8 Dates, aber so genau, überall in Deutschland auf jeden Fall. So, und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon super drauf, mal wieder auf Tour zu gehen. So. Also auch wieder so eine längere Tour, das ist jetzt bei uns schon auch ein bisschen her. Eigentlich seit dem letzten EP-Release, dass wir so eine richtige Tour hatten.
Ja. Da können ja die HörerInnen gerne noch auf euren Social-Media-Accounts und wo auch immer nachgucken, damit sie auch genauestens informiert sind, ob ihr denn auf eure Deutschland-Tour zumindest in die Nähe kommt. Also auf alle Fälle hingehen. Geht mal auf Konzerte, sage ich so immer. Also von daher auch dort die weiß ja nicht, wie gesagt, du hast gesagt Deutschland-Tour, das heißt, es werden ja ein paar Konzerte sein. Also ist ja für jeden vielleicht ein bisschen was in der Nähe dabei. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch beiden für ganz viel Information, was ich wieder ganz spannend finde. Ihr habt eben auch über viele andere Bands und Einflüsse noch erzählt, wo ich dann immer denke, oh, habe ich gleich wieder was zum Nachhören, auch noch automatisch. Ich werde also auch diese Sachen, über die er noch so angeteasert hat, sei es Einflüsse, sei es auch andere Geschichten, werde ich auch noch irgendwie einen Song oder sowas mit in die Playlist reinpacken zum Podcast. Und natürlich in erster Linie die Songs von euch, über die wir gesprochen haben. Ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt in euren Urlaub. Viel Spaß mit den Bären morgen und kommt gut wieder nach Hause, damit ihr auch eure England- und eure Deutschland-Tour spielen könnt. Und ja, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Ciao. Yes, vielen Dank, dir auch, genau, dass du die Zeit genommen hast. Und
ja,
genau.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.